Kapitel 2, Vers 5, ja? Erinnert ihr euch nicht, dass ich euch dieses sagte, als ich noch bei euch war? Und nun wisst ihr, was zurückhält. Und wenn das so selbstverständlich ist, dass man das weiß, dann darf man hier nicht zu spitzfindig werden und nur etwas vermuten, was es sein könnte, sondern dann ist man verpflichtet, in der Schrift zu forschen. Was ist es, das hindert, dass das Böse sich entfaltet? Wer hält das Böse zurück? Und dann ist es nicht schwer, die Antwort zu finden. Es ist Gott selbst, der das tut. Ihr wisst selbst, was zurückhält, dass er enthüllt werde zu der eigenen Zeit. Denn das Geheimnis der Gesetzlosigkeit ist schon am Wirken. Nur ist einer, der jetzt zurückhält, jetzt haben wir schon die männliche Form, vorhin die sächliche, was zurückhält, jetzt einer, der zurückhält, bis es, und hier haben wir ein Fürwort, das zweierlei Geschlechtes übersetzt werden kann, sächlich oder männlich. Möglicherweise es oder vielleicht auch er aus der Mitte, umgekehrt er, vielleicht auch es, aus der Mitte hervorgegangen oder entstanden sei und dann wird enthüllt werden der Gesetzlose. Diese Stelle, Vers 7, ist eine der schwierigsten Stellen für die Lehre von der Endzeit. Und an der scheiden sich auch Geister. Es geht hauptsächlich um die Übersetzung. Wenn die aufgeräumt wird, dann wird vieles klar. Aber wie kommt es, dass die Übersetzung so verschieden ist? Ich hatte das Vorrecht, vor Jahren schon einmal einem Juristen, einem gläubigen Juristen zu begegnen, der sich mit theologischen Fragen, mit der Schrift sehr stark befasste, wohl auch einen Bibelkreis führte und auch gewisse Zusammenhänge kannte, sprachliche, und bei dem ich hier einige Hilfen bekommen habe. Er sagte, diese Übersetzung, dass man hier genommen übersetzt, anstatt entstanden, kommt über das Lateinische ins Deutsche. Das dürfte an einigen Stellen der Fall sein in der Bibelübersetzung. Aber, wie er zu Recht wohl darauf aufmerksam machte, wir übersetzen hier nicht Latein, sondern Griechisch. Und im Griechischen steht Genomai, das heißt werden, nicht nehmen. Mit anderen Worten, es geht hier nicht um ein Wegnehmen, sondern es geht um ein Entstehen, um ein Werden. Dasselbe Wort, das Johannes gebraucht, wenn er am Anfang seines Evangeliums vom Werden der Welt spricht, vom Werden alles, das heißt von der Schöpfung. Ohne ihn ist nichts entstanden, das entstanden ist, oder geworden, das geworden ist. Dasselbe Wort. Das heißt, es geht hier um eine Entstehung einer Persönlichkeit, die als Mensch der Sünde bezeichnet wird oder als den Antichristus zu bezeichnen ist. Nicht um ein Wegnehmen von etwas. Denn das Geheimnis der Gesetzlosigkeit ist schon am Wirken, natürlich immer am Werk gewesen, seit Satan da gewesen ist. Nur ist einer, der jetzt zurückhält. Was? Das Geheimnis der Gesetzlosigkeit. Bis es oder er aus der Mitte hervorgegangen oder geworden, genau, aber man kann hervorgegangen schreiben oder entstanden sei, auf jeden Fall nicht genommen, und dann wird enthüllt werden der Gesetzlose. Der Mensch der Sünde, der in der Kraft Satans arbeitet, wird noch zurückgehalten. Das heißt, das, was ihn zurückhält, stärker sein muss als Satan. Es muss eine übermenschliche, göttliche Macht sein. Zurückgehalten wird die Wirkung Satans von Gott. Unser Gott ist ein Helferkönig, einer, der das Wohl des Volkes sucht. Gott hat von jeher die Macht der Sünde in Grenzen gehalten. Er setzt den Satan Schranken, vergleiche Hiob. Er tut es auch durch Menschen, zum Beispiel durch Regierungen. Wenn Gott dann diese Schranken wegnimmt, artet die Gesetzlosigkeit aus und mündet in der Vergöttlichung eines Menschen, der dann der Mensch der Sünde ist. Sechs Mittel, dass er enthüllt werde zu der eigenen Zeit. Gott bestimmt die Zeiten. Nicht der Mensch der Sünde, nicht das Gesetz der Gesetzlosigkeit. Es hat keine eigene Gesetzmäßigkeit, sondern Gott, der alles in Schranken hält, der alles bestimmt, alles Werdende bestimmt. Er bestimmt die Zeit und das Maß aller Entfaltung aller Zeiten. Vers 7. Das Geheimnis der Gesetzlosigkeit ist bereits da zur Zeit des Paulus. Die sichtbare Erscheinung der Gesetzlichkeit ist noch nicht da. Geheimnis wird es genannt, denn es ist etwas, das für eine Zeit lang unbekannt bleibt, dann aber geoffenbart wird. Das ist der Gebrauch dieses Wortes vom Griechischen her. Mysterion, das als Geheimnis eine Zeit lang da ist, dann aber doch offenbar wird. Wenn es geoffenbart ist, kann es immer noch mit dem Namen Geheimnis bezeichnet werden, aber im Wesen ist es dann ein geoffenbartes Geheimnis. Geheimnis der Gesetzlosigkeit steht dem Heil, dem Geheimnis Christi gegenüber. Wir haben hier zwei Geheimnisse. Geheimnis Christi, das Heil. Geheimnis der Gesetzlosigkeit, das Unheil. Es ist für uns teilweise geoffenbart, noch nicht ganz. In Vers 8 sagt der Apostel etwas über das Gericht dieses Gesetzlosen. Der Gesetzlose, den der Herr durch den Hauch seines Mundes vertilgen, auflösen, vielleicht wörtlich, aber das heißt vertilgen, vernichten, und durch die Erscheinung seiner Gegenwart unwirksam machen wird, abblasen wird. Ich sprach mit einem Griechischkenner vor vielen Jahren. Ich wünschte, ich hätte mir Gelegenheit gehabt, von ihm abzuzapfen. Er hatte in Griechenland gelesen, also Vorträge gehalten. Also sehr gelehrt in der griechischen Sprache. Und ich fragte ihn über dieses Wort. Und er sagt, das ist ein sehr gebräuchliches Wort. Zum Beispiel, wenn Vorlesungen abgeblasen werden, dann kann man dieses Wort gebrauchen. Also es ist gestrichen, ist nicht mehr auf dem Tagesplan. Ja? Unwirksam machen, ist nicht mehr da. So wird der Feind, der Gottlose, der Mensch der Sünde, der Antichristus, einfach unwirksam gemacht. Mir gefällt, es ist fast amüsant, heilig lustig, könnte ich sagen, mit welchen Ausdrücken Gott seinen Sieg zum Ausdruck bringt. Ja. Es ist für ihn eine Kleinigkeit, den Feind zu besiegen. Es ist auch beeindruckend, wie fest einige Gottesmänner an dieser Stelle geworden sind. Luther wird von Freunden gern abgehalten, nach Worms zu gehen. Wir kennen die Geschichte vielleicht. Und wenn es in Worms so viele Teufel gibt, wie Pfannen auf den Dächern, ich gehe nach Worms. Teufel, das ist kein Hindernis. Ja. Wenn der Herr es will, dann gehe ich nach Worms. Wenn nicht, dann nicht. Ja. Aber wir Christen haben manchmal eine unvorstellbare Angst vor der Finsternis. Warum? Er ist besiegt. Er ist besiegt und er wird besiegt werden. Und die Menschen, die heute so selbstverständlich spotten, man sieht es in ihren Zügen, ja. Man hört es, aber die werden eines Tages ganz anderer Meinung sein. Wenn sie einem solchen Menschen gegenüberstehen, als ihrem Chef vielleicht, oder in irgendeiner Situation in der Schule, fürchten Sie nicht Ihre Furcht, mit der Sprache des Petrus gesagt, sondern schauen wir auf zum Herrn und lassen wir uns von dort her eine Ruhe, eine Gelassenheit geben, eine feste Gewissheit. Diese Person braucht mir keine Angst einzujagen. Wenn ich sterben muss, sterbe ich und ich gehe zum Herrn. Wenn ich leiden muss, schenkt er Kraft dazu. Wenn ich gekürzt werde, geschnitten werde, ich habe schon in Jesus Christus alle Ehre verloren. Paulus sagt, mit Christus bin ich gestorben. Was kann ich noch verlieren? Wir haben nichts mehr zu verlieren. Unser Leben ist schon dahin, im Tode Jesu. Deshalb weiter mutig für ihn einstehen. Den der Herr einfach unwirksam machen wird. Nur ein Hauch ist nötig. Und ist weg. Keine große Auseinandersetzung. Wer wird jetzt überwinden? Ja. Keine Spannung, fit für ein Drama im Fernsehen. Ja. Nein, nein. Nur ein Hauch ist nötig, um ihn wegzutun. Das heißt also, nicht wegen der Kraftlosigkeit unseres Herrn ist das Böse heute da. Ist das klar? Nicht, weil der Herr schwach ist, es aufzuhalten, ist heute das Böse da und scheint es zuzunehmen, die Finsternis zuzunehmen, sondern weil der Herr im Regiment ist und es so kommen lässt, für uns ist es eine Prüfung. Ja. In diesem Herrn kann die Gemeinde ruhen. Es ist auch nie so, dass Gott etwas Böses nicht verhindern könnte. Unser Gott hat alles in seiner Hand. In den Versen 9 bis 12 sagt Paulus etwas über das Wirken des Gesetzlosen, noch nachträglich. Ihn, dessen Ankunft nach der Wirkung Satans erfolgt, unter Entfaltung aller Kraft und falschen Zeichen und Wundern. Power. Ja. Auch im Raum des Tempels, des Heiligen. Nicht alles, das in religiösen Kreisen geschieht, ist von Gott. Nicht alle Heilungen sind von Gott. Nicht alle Wunder sind von Gott. Für viele Menschen ist es nur eine Frage, klappt es? Mit der englischen Frage, does it work? Das kann man nicht übersetzen. Geht es? Ja. Ist es möglich? Geschieht etwas, so sagen wir ja. Ist Action da? Das ist nicht die Frage, sondern ist Gott am Werk? Das ist die Frage. Ihn, dessen Ankunft nach der Wirkung Satans erfolgt, unter Entfaltung aller Kraft und falschen Zeichen und Wundern und in allem Betrug der Ungerechtigkeit. Unter denen, die verloren gehen, dafür, dass sie zu ihrer Rettung die Liebe zur Wahrheit nicht annahmen. Eine sonderbare Formulierung. Nichts, schreibt Paulus, die nicht die Liebe, die Wahrheit liebten, sondern die Liebe zur Wahrheit nicht annahmen, die Liebe nicht annahmen, nicht die Wahrheit nicht annahmen. Das heißt, es muss eine grundsätzliche Einstellung da sein, eine Liebe zur Wahrheit. Und diese Liebe kann geschenkt werden, sie kann uns gegeben werden. Aber wer sie nicht annehmen will, die Liebe zur Wahrheit, wird nie zur Wahrheit kommen. Hier werden Weichen des Beweggrundes im tiefsten Inneren des Menschen gestellt. Die Liebe der Wahrheit annehmen. Gott will diese Liebe schenken. Und dann kann man zur Wahrheit kommen und dann kann man gerettet werden. Eigentlich eine kleine Skizzierung, wie kommt es zur Rettung, zur persönlichen Rettung eines Menschen. Aus diesem Grunde wird Gott ihnen eine wirksame Irreführung schicken. Jockums schrieb einmal, dass Bad ein Gericht sei für die Kirche. Das hätte Gott zugelassen. Das gibt es. Wer sich der Irrlehre widmen will, dem lässt Gott manchmal seinen Willen. Und wer der Irrlehre anhangen will, dem lässt Gott auch manchmal seinen Willen. Und kann ihn sogar gebrauchen, um schon diesseits jenes Gerichtes eine Art Gericht auszuführen. Das ist furchtbar. Jemand hat gesagt, ein Kollege, mit dem ich zusammenarbeite, in einem Seminar: Die Irrlehre kommt nicht mit einem Etikett, so ungefähr. Ich bin Irrlehre. So meldet sie sich nicht an. Sie kommt mit dem Etikett oder mit dem ganzen Verhalten. Hier ist Licht, hier ist Heil, hier ist die Wahrheit, hier ist, was du brauchst. Gesetzt den Fall, wir hätten hier zwei Engel. Beide stünden im selben Glanz. Beide stünden im selben Glanz. Aber wir würden informiert sein, einer von ihnen sei Satan. Könnten Sie feststellen, welcher es wäre? Nee. Nicht, wenn Sie da stehen. Wenn Sie anfangen zu handeln, dann ja. An dem, was Sie tun, und an dem, was sie sagen, kann man feststellen, an ihren Worten und an ihren Werken. Mit dem Wort, das geht schneller. Mit dem Werk, das dauert länger. Denn das Irrige braucht Zeit, Frucht zu tragen. Aber schließlich auch an der Frucht kann man sie erkennen. Auch umgekehrt, kommt jemand zu Christus, wird das erkennbar in Wort und in Werk. In Wort sofort. Deshalb kann man ihn sofort taufen. In Werk, das braucht seine Zeit. Da braucht man nicht zu warten. Stellt es sich aber heraus, dass sein Wort unwahr war, weil seine Früchte unwahr sind, dann muss man ihn als einen Nichtchristen betrachten. Deshalb sagt Paulus zu getauften Christen in Korinth: Prüft euch, ob ihr Christen seid, ob ihr echt seid. Ja. Aber getauft wird sofort, in derselben Nacht. In Philippi zum Beispiel. Ja. Auch die Irrlehre. Manchmal kann sie erkannt werden am Wort. Manchmal nicht. Manchmal müssen wir warten. Aber dann müssen wir vorsichtig sein. Die Worte können sehr christlich lauten. Sehr christlich. Und viele von uns sind nicht fest genug im Worte Gottes, um schnell genug zu sein in der Beurteilung. Vieles von dem, das auf uns zukommt, hätte schon längst als Irrlehre aufgedeckt werden können, wenn wir schneller wären, weil wir die Schrift gekannt hätten, hätten das sofort erkennen können. Aber wir tun uns schwer, wenn wir die Schrift nicht kennen. Diesen Vorwurf macht Jesus seinen Zeitgenossen. Ihr kennt die Schrift nicht. Habt ihr nicht gelesen? Oft haben wir einfach nicht gelesen. Auch ich nicht. muss ich wieder lesen. Also Irrlehre kann von Gott geschickt werden als Gericht. Das ist etwas Furchtbares. Und ich fürchte, wir haben heute ein Gericht. Auch über das Haus Gottes, über die gesamte Gesellschaft. Ein furchtbares Gericht der Irreführung. Wir stehen in einer starken Irreführung. Und links und rechts kippen. Christen. Damit alle gerichtet werden, die der Wahrheit nicht glaubten, sondern an der Ungerechtigkeit wohlgefallen haben. An der Ungerechtigkeit wohlgefallen haben. Das ist es heute. Adolf ist noch da. Wir sprachen, ich denke, es war am Frühstückstisch gestern. Man fühlt sich wohl, indem das verkehrt ist. Es ist nicht natürlich. Zum Beispiel der absolute Takt. Es ist nicht natürlich. Es ist nicht das, womit Gott uns geschaffen hat. Aber man findet eine neue Liebe dazu, zum Unnatürlichen. Das haben wir heute. Wir haben noch in der Schule gelernt, welche Farben zueinander passen. Das hat sich geändert. Unser Sinn für Ästhetik hat sich gewandelt. Und man hat eine Liebe zum Unnatürlichen, zur Entstellung. Unten hängt an einer Tür ein sehr unschuldiges, würde man sagen, Plakat. Aber es ist eine Entstellung. Ich weiß nicht, ob es das Tierchen gibt, diesen Vogel. Aber es ist eine Entstellung. Comics, Entstellung. Liedgut entstellt das Evangelium. Das ist nicht für uns. Wir sind Menschen der Wahrheit, der Richtigkeit, der Natur, der Geschöpflichkeit, des Richtigen in jeder Hinsicht. Gott mache uns wahrhaftig. Im Bereich der Ästhetik, im Bereich der Wissenschaft, im Bereich des Denkens, überall in jeder Hinsicht. Noch ein Gedanke. Wer nach Wundern ruft, oder wo nach Wundern gerufen wird, so, da ist Vorsicht geboten. Erstens sagt man oft, bei euch geschieht ja nichts. Wie weiß der das? Erwartet er wirklich, dass er weiß, was Gott tut? Alles? Wer hat das Recht zu sagen, was geschieht und was nicht geschieht? Sie sitzen da ganz still und schauen meine Richtung. Und ich weiß nicht, was bei Ihnen geschieht. Es gibt Leute, die bei denen ist alles zu lesen, was in ihrer Seele vorgeht praktisch. Das steht auf dem Gesicht geschrieben. Aber bei anderen nicht. Das, was Gott tut, kann ich nicht sehen. Manchmal wünschte ich, ich könnte es sehen. Aber ich bin dankbar, dass ich es nicht sehen kann. Ab und zu höre ich, dass Gott etwas getan hat. Das macht dann wieder Mut. Ja? Aber wir wissen nicht, was Gott tut. Was Gott tut, ist nicht immer sichtbar und schon gar nicht nur im sichtbaren Bereich, im tangenten Bereich, im Bereich der Sinnen, was mit den Sinnen zu erfassen ist, mit den fünf Sinnen. Sondern, ich sage fünf Sinnen, seien Sie nicht erstaunt. Tatsächlich hat jemand mal behauptet, er wüsste, wie der Heilige Geist rieche. Also, das geht in alle fünf Sinne hinein. Diese Lust nach dem Sinnlichen, nach dem Physikalischen, nach dem Fleischlichen. Ja. Wo nach Wundern gerufen wird, nach dem Eingreifen Gottes in den Bereich des Physikalischen, da ist große Vorsicht geboten. Denn der Feind kann nachahmen, wirklich nachahmen. Und man vergleiche Hebräer Kapitel 2, die Verse 3 und 4, wo Gottes Handeln zur Bestätigung der Botschaft bereits Vergangenheit ist für den Hebräerschreiber. Wir haben dort in diesen Versen drei Verkündigungsgenerationen. Verkündigungsgenerationen. Eine Generation der Verkündigung ist in einer Verkündigungsgeneration haben wir einen Verkündiger und einen Hörer. Das ist eine. In Hebräer Kapitel 2, den Versen 3 und 4, ist die erste Verkündigungsgeneration der Herr und die Hörer sind seine Apostel bzw. die Leute seiner Zeit. In der zweiten Generation verkünden die, die gehört hatten. Und andere Leute sind Hörer. In der dritten Generation der Verkündigung verkünden die, die es von den Aposteln hörten und sagen es anderen weiter. Wir haben dort drei Generationen. Der erste Verkündiger ist der Herr Jesus. Die zweiten Verkündiger sind die, die ihn hörten. Der dritte Verkündiger ist der Hebräerschreiber in diesem Fall. Er schreibt, und das wird jetzt uns verkündet, wir sind jetzt die Hörer. So, in der Mitte, sagt der Schreiber, der Hebräerschreiber, die, die Jesus hörten, verkündeten, und als sie es taten, hat Gott der Herr, natürlich wie bei Jesus das auch der Fall gewesen war, hat er ihre Verkündigung bestätigt mit übernatürlich, mit einem übernatürlichen. Es geschahen übernatürliche Dinge, Wunder, Zeichen, Austeilung des Heiligen Geistes, wie es uns in der Apostelgeschichte berichtet wird. Der Zweck, es sollte sich herausstellen, wie auch bei Jesus, dass was gesagt war, von Gott war. Wenn das Zeichen von Gott war, dann sollte das ein Hinweis darauf sein, dass auch das, was der Betreffende sagte, von Gott war. Diesen Schluss sollte man ziehen. Markus Kapitel 2. Jesus ist in diesem Haus, es ist voll von Menschen, die zuhören. Und es kommen jetzt von der Straße her vier Männer, ja, mit einem Kranken auf einem Lager. Und sie möchten ihn gern zu Jesus bringen, denn er möchte geheilt werden. Und sie können nicht reinkommen. Kein Weg, keine Hoffnung, dass sie hier reinkommen. Ja, jetzt überlegen Sie sich, Sie sind so eifrig, unter allen Umständen wollen Sie zu Jesus, dass Sie tatsächlich aufs Dach gehen und es aufbrechen und machen dort ein Loch und lassen das Lager runter, vor der Nase von Jesus, ja, wo Jesus. Und jetzt sagt Jesus zu diesem Mann, nicht, dass er geheilt wird, sondern dass seine Sünden vergeben sind. Und das irritiert natürlich gewisse Lehrer des Gesetzes und wir wissen, was sie sagen oder was sie denken. Und Jesus hat eine Antwort darauf, er weiß auch, was sie denken. Und dann sagt er, damit ihr wisst, dass des Menschen, oder glauben könnt, dass des Menschen Sohn Kraft oder Autorität hat, die Sünden der Menschen zu vergeben, sagt er jetzt zum Paralytiker, zum Gelähmten, nimm dein Bett und geh nach Hause. Da haben wir es. Damit man sieht, wer Jesus ist, wo er herkommt, wo seine Worte herkommt, heilt er. Und dass niemand diesen Menschen heilen konnte, das war klar. Das hat nur Gott getan. Folglich, sagt Jesus, müsst ihr glauben, dass ich auch das andere tun. Ich kann nicht nur Körper heilen, ich kann auch Seelen heilen. Und das Wort, das ich euch sage, kommt nicht vom Teufel, sondern kommt von Gott. Also, in der ersten Zeit war Gott bemüht, diese neue Botschaft, diese neue Kunde zu festigen in der Gesellschaft der Menschen. Als das fertig war, konnte der Hebräerschreiber nicht mehr sagen, das geschieht heute noch. Er musste in der Vergangenheitsform sprechen. Das war so, als die, die bei Jesus gewesen waren, als die verkündeten, dann hat Gott diese Dinge geschehen lassen. Aber jetzt offenbar nicht mehr. Übrigens, aus diesem Grunde, weil Sprachenreden ein Wunder ist, ist es in diese Kategorie zu bringen. Und müssen wir auch von hierher das Urteil über das Zungenreden sprechen. Als Gnadengabe, als eine Kontinuität, als etwas, das dauernd bestätigen soll, dass die Botschaft, die biblische Botschaft von Gott ist, ist es etwas, das der Vergangenheit angehört. Das heißt nicht, dass Gott nicht Wunder tun kann oder tut oder täte, aber nicht in demselben Sinne, zum selben Zweck. Dass er ab und zu auch in Missionsgebieten dann Missionare ausweisen kann, das kann geschehen, aber nach seinem Willen, aber dafür haben wir keine Garantie. Übrigens hat Gott immer nur dann Wunder getan, wenn er wollte, nicht wann wir es wollten. Deshalb kann niemand mich verpflichten, gewisse Übernatürlichkeit, gewisses Übernatürliches in der Gemeinde geschehen zu lassen. Ich lasse mich nicht an die Wand drücken. Die Beweislast dafür liegt auf ihm, der es fordert, zu beweisen, dass es so sein muss. Die Schrift lässt mich eher schlussfolgern, dass wir diese Dinge nicht mehr zu erwarten haben. Kommen sie vor, dann haben wir immer noch das Material, in 1. Korinther 14 zum Beispiel und anderen Stellen, zu prüfen, ob es echt ist oder nicht. Exakte Zeitangaben gibt uns der Hebräerschreiber nicht, gibt uns Paulus nicht, aber wir haben dann die Mittel zu prüfen. Im Allgemeinen haben wir eine Tendenz angesagt, dass diese Dinge der Vergangenheit angehören und dass wir heute mit dem Wort vorgehen. Und dieses Wort hat die Kraft, Menschen zu verwandeln. Wo Wunder nach Wundern gerufen wird, ist Vorsicht geboten. Der Feind kann das liefern und wird es tun. Und das kann sogar ein Hinweis darauf sein, dass das Gericht über diesen Feind vor der Tür steht. Zu Vers 10, Ende, das zu ihrer Rettung diente, dass sie zu ihrer Rettung die Liebe der Wahrheit nicht annahmen. Mit anderen Worten, sie hätten gerettet werden können. Das ist das Traurige. Gott will, dass sie gerettet werden. Gott will nicht, dass sie verloren gehen. In den Versen 13 bis 17 haben wir Zuspruch. Zuspruch im Blick auf das bereits Gesagte in den vergangenen Kapiteln, in Kapitel 2. Entschuldigung, im selben Kapitel, ja. Zuerst haben wir einen Dank, Verse 13 und 14. Aber wir sind es schuldig, Gott euch bezüglich alle Zeit zu danken, vom Herrn geliebte Brüder, dass Gott euch von Anfang zum Heil sich wählte und nahm, das Wort bedeutet beides, in der Heiligung des Geistes und im Glauben der Wahrheit. Ein sehr wichtiger Vers für die Glaubenslehre wieder. Weil das so wichtig ist, nehme ich mir die Zeit, etwas darüber zu sagen. Dass Gott euch von Anfang zum Heil sich wählt. Denselben Gedanken, den wir im ersten Kapitel hatten. Erwählung in der Zeit. Noch einmal, Erwählung geschieht in der Ewigkeit, vor Grundlegung der Welt, aber auch in der Zeit, wo Menschen wirklich in das Heil versetzt werden. In der Heiligung des Geistes. Das Heil geschieht in der Heiligung des Geistes. Wie? Heiligung des Geistes geschieht in verschiedenen Phasen oder Schritten. Der erste Schritt ist der, dass Gott Menschen durch den Geist, Menschen, die noch in der Welt sind, ruft, disponiert und herauszieht durch das Evangelium zu Jesus Christus hin. Wenn die Jünger Jesu Zeugnis ablegen, ist der Heilige Geist beim Jünger, um sein Zeugnis zu gebrauchen, zu bekräftigen, und beim Hörenden in seinem Gewissen, um ihn zu überzeugen von Sünde, Gerechtigkeit und Gericht. Auch Petrus spricht von der Heiligung des Geistes, wenn er vom Wirken des Geistes im Leben der Unbekehrten spricht. Sie werden geholt oder Gott zugeordnet durch sein Werben. Dann aber im Glauben der Wahrheit, wenn sie dann den eigentlichen Schritt zu Jesus tun. Das ist die Frucht der Heiligung des Geistes am Unbekehrten. Sie glauben der Wahrheit und dann werden sie vom Heil erfasst, von Gott erwählt, das heißt erwählt, gemacht und Gott geheiligt. Und in dieser Bekehrung oder Wiedergeburt geschieht dann der zweite Schritt der Heiligung. Sie werden wirklich zu Gottes Kindern, sie werden Heilige, Gott Zugeordnete. Und in der dritten Phase geschieht das natürlich im Glaubensleben. Wir nennen das im Heiligungsleben des Gläubigen. Davon ist hier jetzt gerade nicht die Rede, sondern von den ersten zwei Schritten. Vers 14, wozu er euch durch unsere gute Botschaft rief, um die Herrlichkeit unseres Herrn, Jesus Christus, zu erlangen. Hier haben wir eine Parallelstelle zu Philipper Kapitel 3. Gerufen, um anzukommen, um eines Tages dort anzukommen. Oder Epheser Kapitel 4, erster Vers, wird auch von diesem Ruf gesprochen. Gott rief uns zu Christus, damit wir eines Tages bei ihm angelangen. Das ist das Ziel und der Heilige Geist ist uns gegeben. Epheser Kapitel 1, Vers 13 und 14 und Kapitel 4, etwa Vers 30, glaube ich. Versiegelt mit dem Heiligen Geist auf jenen Tag hin. Dann haben wir einen Dank. Moment mal. Ich muss hier sehen, was ich überspringe, das Licht für Menschen. Was meint der Apostel? Ah ja, das haben wir schon. Was ist gemeint? Heilung des Geistes. Vers 15, dann haben wir einen Aufruf. Steht dann also fest, Brüder, und haltet fest die Überlieferungen, die ihr gelehrt wurdet, sei es durch ein Wort, sei es durch Brief von uns. Steht also weist hin auf das Gesagte, das soll uns jetzt motivieren. Er beruft sich auf das Gesagte, um uns zu bewegen, fest zu werden und fest zu bleiben. Steht dann also fest, Brüder. Aber bitte nicht so fest, dass wir im Blick auf unser Zeugnis unbeweglich werden. Nicht so, sondern fest im Glauben an Jesus Christus. Übrigens, an dieser Stelle kann ich vielleicht auf Epheser Kapitel 6 einen kleinen Hinweis geben. Epheser Kapitel 6, Vers 15, glaube ich, ist es. Die Schuhe an den Füßen gebunden, in einer Bereitschaft der guten Botschaft des Friedens. Da habe ich mir eine Übersetzung geleistet, die unverständlich ist, aber die sich an den Wortlaut des Griechischen hält. Ich habe die Genitive, oder den Genitiv, zwei Genitive wohl, belassen. Luther übersetzt schon so, dass er meint, den Sinn dieser etwas, ja, dieser stark griechischen Formulierung, ist nicht deutsch, es ist nicht unser Deutsch. Aber er wollte schon deutlich machen, was er dachte, Paulus meinte. Und hat von der Predigt, der Verkündigung des Evangeliums gesprochen. Kann jemand das mal lesen nach Luther? 6,15? Oder hat es mich aufgefallen? Ja? An den Beinen gestiefelt als?
An den Beinen gestiefelt als Hemden zu treiben, das Evangelium.
Ja. Mit anderen Worten, man soll Schuhe tragen, die einen bereit machen, voranzugehen und ein Zeuge Jesu Christi und des Evangeliums zu sein. Darum scheint es nicht zu gehen in diesem Vers, obwohl das biblisch ist. Aber die Frage ist, liefert dieser Vers diesen Gedanken? Hier geht es eher darum, dass man sich nicht zurückdrängen lässt, sondern wie ein Soldat, Sportler haben das manchmal auch, Schuhe mit Nägeln oder wie?
Spikes.
Ja, das ist schon Englisch. Ja, ja.
Ja.
Also, sie sind versehen mit dem, dass sie bodenfest machen soll. Nicht, damit sie nicht weichen, damit sie ja, im Englischen sagen wir Cleats, aber Spikes kann man sagen, das ist ein bisschen stark, aber wie bitte? Ja, es ist mehr als Profil. Es sind schon fast wie Nägel, also etwa hat ein guter Zentimeter, ja, oder zwei. Spikes kann man schon sagen, ja. Gewisse Sportler tragen diese. Auf jeden Fall, von solchen Schuhen ist hier die Rede, damit sie fest im Evangelium sind. Ja? Zu welchem Zweck auch. Aber es geht hier um Schutz. Es geht hier um Standhaftigkeit. Mit dem Schwert kann man einen Angriff machen. Aber ansonsten ist Paulus hier bemüht, den Christen zu helfen, standhaftig zu bleiben, sich zu schützen vor den Anläufen des Teufels. Darum geht es in diesem Text. Deshalb der Schild, der Helm, Brustpanzer und so weiter. Und auch was die Schuhe betrifft. Es geht um Festigkeit. Und die Schuhe an den Füßen gebunden, eine Bereitschaft der guten Botschaft des Friedens. Ich weiß nicht, ob wir das vielleicht noch ändern werden müssen. Aber in dieser Botschaft des Friedens festzubleiben, sich nicht ins Wanken bringen zu lassen. Dann steht also fest, lesen wir hier in 2. Thessalonicher 2,15, Brüder, und haltet fest die Überlieferungen. Überlieferungen im guten Sinne. Das, was als Botschaft Gottes weitergegeben worden ist. Hier lernen wir, dass die Botschaft Gottes weitergegeben werden will und soll. Von Mund zu Ohr und dann wieder von Mund zu Ohr. Die ihr gelehrt wurdet. Evangelisation ist Lehren oder durch Lehren evangelisiert man. Man muss etwas erfahren, etwas an Information bekommen, bevor man eine Entscheidung treffen kann. Und dieses geschieht durch verkündetes Wort oder durch briefliches Wort. Sei es durch Brief von uns, das trägt alles dazu bei, dass sie fest werden. Fest werden wir also durch das Wort Gottes. Gut.